Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Explosion einer Autobombe richtet in der afghanischen Hauptstadt Kabul ein Blutbad an. Der Gipfel der G8-Staaten gastiert diesmal in Japan. Die Chefs der Großen debattieren über die globalen Krisen, Nahrung und Armut, Energie und Klima. Die Regierungskoalition in Österreich ist bald am Ende. Der ÖVP-Vizekanzler fordert Neuwahlen. Und die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist leicht zurückgegangen, bei den Jungen erfreulicherweise stärker. Um 13 Uhr Sommergeschichten mit Geschichte. Die Grün 80 war die bisher letzte große schweizerische Gartenbauausstellung. Der Anlass vor den Toren Basels ist längst Geschichte. Aber auch heute zieht's die Menschen in Scharen in die Grün 80, ins Grüne. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Christoph Studer.
Ein verheerender Bombenanschlag hat in der afghanischen Hauptstadt Kabul mindestens 40 Todesopfer gefordert. Über 140 Menschen wurden verletzt. Die Bombe explodierte heute Morgen vor der indischen Botschaft. ARD-Korrespondentin Sabina Mattei.
Es war der schwerste Anschlag in der afghanischen Hauptstadt seit dem Sturz des Taliban-Regimes. Der Selbstmordattentäter war mit seinem Auto im morgendlichen Berufsverkehr zur indischen Botschaft im Zentrum Kabuls gefahren und hatte dort zwei Wagen von Botschaftsangehörigen gerammt, bevor er die Sprengsätze zündete. Die meisten Opfer waren offenbar afghanische Zivilisten, die sich vor der Passabteilung angestellt hatten und auf ihre Ausreisevisa nach Indien warteten, außerdem Wachen und Besucher eines nahegelegenen Marktes. Noch hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt, doch deutet alles auf die Taliban oder andere Aufständische hin. Die indische Regierung hat nun ein Krisentreffen im Außenministerium einberufen. Ein Team indischer Ermittler ist umgehend nach Kabul entsandt worden.
Sabina Mattei. Einen Anschlag gab es auch im Norden Iraks. In der Stadt Bakuba sprengte sich eine Frau in die Luft und riss 9 Menschen mit in den Tod. Weitere Personen wurden verletzt. Im japanischen Toyaku sind die Staatschefs der 8 wichtigsten Industrieländer vereint. Klimaerwärmung, die hohen Ölpreise und der Kampf gegen den Hunger sind die Hauptthemen. Gesprochen wird auch über die Hilfe für Afrika. Hierzu kündigte EU-Kommissionspräsident Barroso an, die EU wolle afrikanischen Bauern ungenutzte Agrarsubventionen in Höhe von 1 Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Damit solle ihnen bei der Bewältigung der weltweiten Nahrungsmittelkrise geholfen werden. Vor dem G8-Treffen kamen erstmals US-Präsident Bush und der neue russische Präsident Medvedev zusammen. Es zeigte sich, dass die Stationierung amerikanischer Abwehrraketen in Zentral- und Osteuropa umstritten bleibt. In Österreich dürften die Tage der großen Regierungskoalition zwischen der konservativen ÖVP und der sozialdemokratischen SPÖ gezählt sein. Wilhelm Molterer, Vizekanzler und Parteichef der ÖVP, hat Neuwahlen gefordert für das Parlament. Derzeit könne mit der SPÖ nicht mehr zusammengearbeitet werden, sagte Molterer. Er bezog sich dabei unter anderem auf die innerparteilichen Streitigkeiten bei den Sozialdemokraten und den Wechsel der SPÖ in der Europapolitik. Die Sozialdemokraten hatten kürzlich angekündigt, dass es für EU-Verträge immer ein Volksreferendum geben soll. Gleichzeitig sagte Molterer, er selber werde bei Neuwahlen als Spitzenkandidat der ÖVP antreten. Die SPÖ kam am Morgen zu einer Präsidiumssitzung zusammen. Dabei geht es um die politische Zukunft des umstrittenen Kanzlers Alfred Gusenbauer. Ob auch über Neuwahlen diskutiert wird, ist nicht bekannt. Die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz lag Ende Juni auf dem tiefsten Stand seit 6 Jahren. Von Mai auf Juni ging die Zahl um 3.700 auf knapp 91.500 zurück. Die Arbeitslosenquote sank von 2,4 auf 2,3%. Gemäss dem SECO hat der Rückgang vor allem saisonale Gründe. Ohne sie stagnierte der Arbeitsmarkt. Erfreulich sei, dass die Arbeitslosigkeit insbesondere bei den Jungen überdurchschnittlich zurückgegangen sei, und zwar um über 5% auf 13.000 Personen. Das Referendum gegen das abgeänderte Betäubungsmittelgesetz ist zustande gekommen. Dies teilt das Komitee um EDU-Nationalrat Christian Waber mit. Über 50.000 Unterschriften seien eingegangen. Die Schweizer Stimmbevölkerung kann am 30. November über das Referendum abstimmen. Dann wird dem Volk auch die Volksinitiative zur Entkriminalisierung des Hanfkonsums vorgelegt. Die Budgets der grossen Schweizer Parteien haben sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Gemäss ihren Budgets verfügten SVP, SP, FDP, CVP und Grüne im Jahr 2006 zusammen über 16,5 Millionen Franken. Das sind rund 60% mehr als noch 1996, wie das Institut für öffentliche Verwaltung der Lausanner Hochschule schreibt. Den Großteil des Betrages erhielten die Parteien von externen Geldgebern. 2006 betrug dieser Anteil durchschnittlich 71%. Die Abhängigkeit von Dritten wird immer größer. Die Bundesverwaltung hat im letzten Jahr knapp 70 Millionen Franken für die Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben, also für Abstimmungsinformationen, Direktinformationen oder für Mediendienste. Mehr als die Hälfte des Geldes wurde für die Löhne der rund 240 Vollzeitstellen verwendet, wie das Finanzdepartement schreibt. Mit je 11 Millionen Franken gaben die Departemente der beiden Bundesräte Micheline Calmiret und Pascal Couchepin am meisten für Information und PR aus. Mit 3,5 Millionen Franken am sparsamsten haushaltete das Justiz- und Polizeidepartement des damaligen Bundesrates Christoph Blocher. Der Kanton Bern verlangt vom Bund mehr Geld für den Hochwasserschutz. Er hat dazu bei der Bundesversammlung eine Standesinitiative eingereicht, die vom Kantonsparlament verabschiedet worden war. Laut dem Berner Regierungsrat müsste sich der Bund gemäss dem neuen Finanzausgleich bis 2011 mit 125 Millionen Franken an den Hochwasserschutzprojekten des Kantons beteiligen. Er habe aber nur 11 Millionen in Aussicht gestellt. Dieser Beitrag reiche bei weitem nicht. Im Kanton Bern sollen in den kommenden 3 Jahren rund 80 Hochwasserschutzprojekte realisiert werden, die insgesamt 320 Millionen kosten.
In Japan hat der G8-Gipfel begonnen. Das Personal ist teilweise neu, Putin-Nachfolger Medvedev zum Beispiel. Der Gipfelgesprächsstoff ist teilweise nicht neu. Verstärkte Hilfe für Afrika ist immer noch auf der Liste. Und weitere Stichworte? Fulvio Pelli, der FDP-Chef, will Schluss machen, langsam, in 3 Jahren. Hochwasserschutz, die Kantone wollen das Fließen der Bundesgelder beschleunigen. Ferienjobs, das Angebot ist zwar vielfältig, aber viel zu klein. Wimbledon, Roger hat auf seinem Lieblingsrasen Federn gelassen. Und Sommergeschichten mit Geschichte, heißt es in den kommenden Wochen um 13 Uhr. Wir graben kürzer oder länger zurückliegende Sommerereignisse und Entwicklungen aus, erzählen die Geschichten samt ihren Folgen und Auswirkungen neu. Heute die Grün 80 in Basel, in deren Diensten damals dieser junge Mann stand und bemerkenswert fand,
dass sich eine Stadt durchgemausert hat, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, wo weit über Grenzen hinaus interessant ist.
Die Geschichte der grossen Gartenbauausstellung im Sommer 1980, wie es war und was daraus wurde, um 13 Uhr auf DRS 1 und 4.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.754 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 61,45 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 03,17. Die Wetterprognosen bis heute Abend. Im Norden wechseln sich Wolken, Aufhellungen und einzelne Regenschauer ab. Im Westen gibt es längere sonnige Abschnitte, die Höchstwerte liegen um 20 Grad. Im Tessin sowie in Graubünden fällt kräftiger Regen, auch verbunden mit Gewittern. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad. Morgen Dienstag gibt es im Norden nebst dichteren Wolkenfeldern auch etwas Sonne und nur noch selten Regen. Und am Mittwoch schließlich wird es zunehmend sonnig und wieder bis 25 Grad warm. Im Süden ist es mit aufkommendem Nordföhn oft sonnig bei rund 26 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.40 Uhr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Gotthard zwischen Wassen und Göschenen 2 Kilometer Stau.
Der G8-Gipfel, der heute früh im japanischen Toyako begonnen hat, ist für US-Präsident George Bush der 8. und letzte. Für seinen russischen Amtskollegen Dmitri Medvedev ist es der 1. Eine gute Gelegenheit für die beiden Staatschefs, einander besser kennenzulernen. Fazit der ersten vorsichtigen Beschnupperung auf höchstem Niveau: Man ist sich sympathisch, trotz gewisser politischer Differenzen. Aus Dojako, Fredrik Steiger.
Fast zwei Jahre lang war das russisch-amerikanische Verhältnis stark getrübt. Der frühere russische Präsident und heutige Ministerpräsident Wladimir Putin zögerte nicht, Washington ein ums andere Mal scharf zu kritisieren. Doch mit Putins Nachfolger im Kreml, Dmitri Medvedev, ist zumindest der Ton anders. Entspannt lächelnd präsentierten sich die beiden Staatschefs heute früh gemeinsam und ließen das minutenlange Blitzlichtgewitter der Fotografen über sich ergehen. Es gebe, meinte Medvedev, zwar weiterhin Streitpunkte, etwa das US-Raketenabwehrprogramm in Osteuropa oder die NATO-Osterweiterung, aber auf vielen Gebieten komme man voran. Das Wichtigste sei nämlich, dass man wieder einen intensiven Dialog mit Washington pflege, meinte der Russe, der Bush bei diesem ersten Spitzentreffen konsequent mit George ansprach. Geradezu jovial gab sich Bush.
I found him to be a smart guy who understood the issues very well. But I'm not surprised, after all he has been very close to foreign policy issues.
Medvedev sei ein cleverer Kerl, der etwas von Außenpolitik verstehe.
I'm not going to sit here and psychoanalyze the man, but I will tell you that he's confident and I believe that when he tells me something, he means it. Sometimes in politics people tell you one thing.
Er wolle ja nicht psychologisieren, aber er sei überzeugt, einen selbstbewussten Mann vor sich zu haben, der meine, was er sage, was ja in der Politik nicht selbstverständlich sei. Derselbe Bush hatte indes zu Beginn von Putins Amtszeit behauptet, diesem tief in die Augen geschaut und seine Seele gesehen zu haben. Nicht erkennen ließen sich dabei offenbar die späteren Konfrontationen. Doch nun signalisierten die beiden Präsidenten einen Neuanfang. Laut Medvedev sei man selbst bei Streitpunkten wie Raketenabwehr oder NATO-Erweiterung dabei, gute Lösungen zu finden. Anderswo ziehe man ohnehin am selben Strick.
Другой вопрос, что есть традиционная повестка дня, и по ней есть темы, по которым мы двигаемся. Это очень хорошо. В том числе и вопросы, связанные с
Vor allem, was die Atomprogramme des Iran und Nordkoreas betreffe. Während Moskau lange Zeit Maßnahmen gegen den Iran blockiert hat, sind es nun die Russen, die von Teheran unmissverständlich klare Zugeständnisse fordern. Trotz der freundlichen Töne von Toyako bleiben freilich die Differenzen beträchtlich. Zumal Medvedev kurz vor seiner Begegnung mit Bush klarmachte, er verbitte sich US-Kritik an innerrussischen Angelegenheiten. Aber immerhin hat sich das Gesprächsklima, zumindest vorläufig, entschieden verbessert.
Fredrik Steiger. Erstes großes Thema am eigentlichen G8-Gipfel ist die Hilfe für Afrika. Vor drei Jahren, an ihrem Treffen im schottischen Gleneagles, versprachen die G8-Länder, ihre Entwicklungshilfegelder für Afrika massiv aufzustocken um 25 Milliarden Dollar bis 2010. Seit einiger Zeit ist bekannt, dass die G8 dieses Ziel kaum erreichen werden. Um zu retten, was zu retten ist, versuchen zahlreiche Nichtregierungsorganisationen, den Druck auf die G8 zu erhöhen. Auslandredaktor Massimo Agostinis.
Die Sorge der Nichtregierungsorganisationen ist begründet. Fast alle G8-Länder hinken ihren vor drei Jahren abgegebenen Hilfszusagen hinterher. Einzig Großbritannien und die USA haben ihre Ausgaben planmäßig hochgefahren. An einer Medienkonferenz in Japan haben die großen Nichtregierungsorganisationen deshalb versucht, die Staats- und Regierungschefs an ihre Versprechen zu erinnern, um so den öffentlichen Druck zu erhöhen. Dank der G8-Entschuldungsinitiative für die ärmsten Länder gingen heute in Afrika beinahe 30 Millionen mehr Kinder zur Schule als noch vor wenigen Jahren und 3 Millionen AIDS-Patienten könnten medizinisch versorgt werden, lobte etwa Oliver Basten von der NGO One, die G8-Staaten. Diese gute Nachricht lasse die schlechte Nachricht, die es auch gäbe, aber nur noch schlechter erscheinen, fügte er an.
But all this good news only makes the bad news worse. So the bad news is that the G8 have only increased development assistance to Africa by $3 billion.
Die G8-Länder hätten ihre Entschuldungsziele zwar eingehalten, ihre Entwicklungshilfe indes nur um 3 Milliarden Dollar erhöht und erfüllten damit lediglich 14% ihrer Zusagen, klagte Basten vor der Weltpresse. Dabei sei die Hilfe der G8 absolut zentral, fügte Max Lawson von der britischen Nichtregierungsorganisation Oxfam an.
83% increase in food prices in the last three years alone. is at absolutely crippling costs. The average family in a country like Ghana spends 60% of its income on food.
Die Nahrungsmittelpreise seien in Afrika allein in den vergangenen Jahren um 83% gestiegen. Eine Durchschnittsfamilie in Ghana gebe 60% ihres Einkommens für Nahrungsmittel aus. Die aktuelle Nahrungsmittelkrise sei wirklich schlimm für Afrika. Es sei deshalb absolut nötig, dass die G8 ihre Hilfszusagen einhalte. Tatsächlich aber scheinen die G8-Länder nun auch offiziell von ihren großzügigen Versprechen abzurücken. Auf die Frage einer Journalistin, ob er glaube, dass die 8 mächtigen Industriestaaten ihre Afrika-Ziele erreichen werden, da sagte EU-Kommissionspräsident Manuel Barroso:
I'm a little bit concerned, to be honest, because the last year globally we saw a reduction of 8% in the commitments, and this is not good.
Er sei tatsächlich etwas besorgt. Die Entwicklungsausgaben weltweit seien um 8% gesunken. Das sei nicht gut. Um wenigstens für etwas Hoffnung zu sorgen, hat die EU-Kommission beschlossen, 1 Milliarde für die Unterstützung der afrikanischen Landwirtschaft zu sprechen. Damit sollen Dünger und Saatgut verbilligt abgegeben werden können. Das ist eine kurzfristige Maßnahme. Längerfristig sieht es für Afrika eher schwierig aus. In den Deklarationsentwürfen, die derzeit in Tokio zirkulieren, sind die einst abgegebenen Hilfszusagen nur noch in abgeschwächter Form wiederzufinden.
In 3 Jahren ist Schluss mit Politik, ließ FDP-Chef Fulvio Pelli gestern im Sonntagsblick verlauten. Nach den Wahlen 2011 wolle er das Zepter übergeben. Diese Ankündigung eines gar langsamen Abgangs löst innerhalb der Partei bei den einen Erstaunen aus. Andere hoffen auf eine reibungslose Übergabe. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Dass Fulvio Pelli seinen Rücktritt als FDP-Parteipräsident gerade in der Sonntagspresse bekannt gegeben hat, gutiert der junge freisinnige Nationalrat Christian Wasserfall nicht.
Ja, ich finde es sehr seltsam, dass man den Rücktritt des eigenen Parteipräsidenten aus den Medien erfährt, insbesondere dann, wenn man doch als nationaler Parlamentarier mit ihm fast täglich zusammen zu tun hat.
Fragezeichen hat Christian Wasserfallen auch zum Zeitpunkt der Ankündigung, 3,5 Jahre vor dem eigentlichen Rücktritt.
Die Lame Duck-Problematik, die besteht auf jeden Fall.
A Lame Duck, eine lahme Ente, dass Pelli mit seiner frühen Rücktrittsankündigung seinen präsidialen Gestaltungsspielraum eigenhändig eingegrenzt habe, das glaubt auch der Politologe Georg Lutz.
Ich sehe auch, dass Fulvio Pelli sich hier zu einem Lame Duck macht. Das ist für mich eine etwas überraschende Ankündigung und reiht sich in verschiedene unglückliche Kommunikationsevents, wie zum Beispiel der Schlitterkurs der FDP in der Frage der Bundesratszusammensetzung vor den Wahlen. Und hier hat Fulvio Pelli nicht immer eine glückliche Hand bewiesen.
So der Politologe über Pelli, der heute Vormittag für eine Stellungnahme nicht erreichbar war. Dessen Rücktritt hat auf jeden Fall viele in der FDP erstaunt. Und auch Christa Markwalder, die von Pelli selber als sogenannter Leuchtturm und somit als Führungsperson auserkoren wurde.
Es besteht tatsächlich die Gefahr, wenn man weiß, wie lange jemand gedenkt, im Amt zu bleiben, dass in dieser verbleibenden Zeit allenfalls die Ausstrahlung oder die Glaubwürdigkeit etwas sinkt, weil man immer davon ausgeht, dass die Person dann auf den angekündigten Termin zurücktritt und wenn der noch in ein paar Jahre in der Ferne liegt, besteht diese Gefahr durchaus. Allerdings denke ich, dass es die Menschen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Partei schätzen, wenn Transparenz da ist.
Transparenz, insbesondere in Bezug auf die Nachfolgeregelung, wie Fraktionspräsidentin Gabi Huber erklärt.
Das hat auch den Vorteil, dass sich einige Leute frühzeitig Überlegungen anstellen können, ob sie sich für dieses Amt interessieren würden oder nicht.
Huber glaubt, dass es in ihrer Fraktion mehrere fähige Persönlichkeiten gäbe, welche die Partei führen könnten. FDP-Leuchtturm Philipp Müller dagegen sieht noch kein neues Licht am Horizont, niemanden, der Zeit für das Amt hätte, qualifiziert und mehrheitsfähig wäre.
Nein, ich sehe das nicht, weil die 3 Kriterien in Kumulation, also zusammen erfüllen, wüsste ich nicht, wer das in der aktuellen Fraktion so machen könnte.
Noch gäbe es keine Alternative zu Pelli. Das notwendige Profil des neuen FDP-Parteipräsidenten werde sich aber auch erst später herauskristallisieren, so der Politologe Andreas Ladner.
sagen, das wird sehr stark davon abhängen, wie die Partei abschneiden wird. Wenn sie weiter an Wählerstimmen verliert, dann muss man etwas Neues versuchen. Wenn es der Partei gelingen sollte, den Kurs zu wenden und wieder Wahlgewinne einzufahren, dann könnte man natürlich eher auf der Linie Pelli weiterfahren.
Über 3 Jahre bleibt den Interessierten innerhalb der FDP nun noch Zeit, um sich in Position zu bringen.
Überflutete Keller, unterspülte Straßen und Hänge, die rutschen, das sind Bilder, an die wir uns gewöhnen mussten. Denn immer wieder verursachen Hochwasser große Schäden. Wenn den Menschen dann das Wasser wortwörtlich bis zum Hals steht, werden vielerorts Schutzprojekte in Angriff genommen. Doch diesen fehlt das Geld, obwohl eigentlich der Bund 40% der Baukosten übernehmen müsste. Zu wenig, meint der Kanton Bern. Er verlangt jetzt mehr Bundesgeld für den Hochwasserschutz. Caroline Ahn.
Angst vor dem Wasser. Das hat man zum Beispiel in der Gemeinde Brienz im Berner Oberland seit den Unwettern vor 3 Jahren, sagt Gemeinderatspräsident Peter Flück.
Die Feuerwehr ist auch sensibilisiert, aber eben auch die Bevölkerung. Und wenn es dann länger regnet, über 2-3 Tage, dann brennen in der Nacht die Lichter, weil die Bevölkerung einfach nicht mehr schlafen kann und sich der Gefahr eben auch bewusst ist, welche da oben wartet.
Der Kanton Bern wurde von den Hochwassern besonders betroffen. Die Überschwemmungen von 2005 und 2007 verursachten Schäden von 800 Millionen Franken. Der Kanton Bern hat reagiert und 80 Schutzprojekte geplant und auch das Geld dafür bewilligt. Mit dem neuen Finanzausgleich zahlt der Bund rund 40% an die Projekte. Hier beginne das Problem, sagt die Berner Baudirektorin Barbara Egger.
Und jetzt ist das Problem so, dass der Bund nicht genügend Gelder eingestellt hat für die nächste Periode, die nächsten 4 Jahre, um seinen Teil an die baureifen Hochwasserschutzprojekte zu bezahlen.
Die Projekte würden bis in 3 Jahren insgesamt 320 Millionen Franken kosten. 125 Millionen Franken davon müsste der Bund zur Verfügung stellen. Nach den Ankündigungen vom Bund rechnet der Kanton Bern aber nur mit 11 Millionen Franken vom Bund.
Das heißt für den Kanton Bern, wenn wir dieses Bundesgeld nicht bekommen, dass gewisse Projekte nicht zur rechten Zeit gebaut werden können und ganz viele Menschen nicht den nötigen Hochwasserschutz erhalten.
Eine Standesinitiative soll nun Druck machen. Gesamtschweizerisch, denn der Kanton Bern ist kein Einzelfall. Vor allem die Zentralschweiz habe ähnliche Probleme, sagt Georg Ganz, Geschäftsführer der Konferenz der Schweizerischen Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren. Die BPUK spricht schweizweit von gravierenden Engpässen, die durch die Halbherzigkeit des Bundes entstehen. Bereits letztes Jahr hat die BPUK eine Budgeterhöhung beim Bund beantragt. Aber die Gelder reichten bei weitem nicht, sagt Georg Ganz.
Der Bund sieht im Budget 2009 nun wieder viel zu wenig Gelder vor, um die dringendsten Aufgaben für den Hochwasserschutz zu realisieren.
Der Bundesrat und das Parlament haben zwar jährlich Kredite von 213 Millionen Franken für Hochwasserschutz beschlossen, aber für 2008 bereits wieder nur 170 Millionen Franken budgetiert. Deshalb hat die BPUK auch jetzt wieder beim Bundesrat interveniert. Dass der Kanton Bern mit der Standesinitiative zusätzlich Druck macht, wird begrüßt.
Wir begrüßen jede Aktion jedes Kantons, der dem Bundesrat deutlich macht, dass hier mehr Mittel nötig sind. In diesem Sinne unterstützen wir die Initiative.
Die Anliegen werden nun von Parlament und Bundesrat geprüft. Ob allfällige Erhöhungen mit den Bedürfnissen Schritt halten, bleibt offen.
Heute beginnen in vielen Kantonen die Sommerferien. Das bedeutet aber nicht für alle, auf der faulen Haut zu liegen. Viele Jugendliche möchten mit Ferienjobs ihr Taschengeld aufbessern, doch die Nachfrage ist viel größer als das Angebot. Ohne Vitamin B ist es oftmals schwierig, zu einem Ferienjob zu kommen. Dagmar Zumstein.
Sie sind jung, willig und brauchen das Geld. Viele Jugendliche stehen in diesen Wochen bei Groß- und Kleinbetrieben im Einsatz und verdienen sich mit Ferienjobs das nötige Kleingeld. So auch der 17-jährige Andreas.
Das zweitletzte Jahr mache ich im Gymnasium und da verdiene ich noch nichts. Und nebenbei Ausgang, Freizeit, das ist alles nicht immer so einfach, ohne Lohn zu finanzieren.
Suchen Jugendliche einen Ferienjob, dann meist übers Internet. Auf Seiten wie Minijobs, Studisurf oder ferienjobs.ch lassen sich Gratis-Inserate abrufen und selber welche aufgeben. Die meistgenutzte ist die Plattform ferienjobs.ch. Sie wurde vor genau 10 Jahren gegründet und wird seither von Benno Kästli betreut. Während das Profil der Jugendlichen mehr oder weniger das gleiche geblieben ist, hat sich jenes der Jobanbietenden in den letzten Jahren stark verändert, wie Benno Kästli sagt.
Ich ging früher noch zu Migros und Coop einen Job suchen. Diese Situation hat sich verändert, insbesondere die Grossverteiler haben heute eigentlich interne Lösungen für diese Überbrückungszeiten im Sommer abzudecken.
Das heißt, Grossbetriebe wie Migros oder Coop haben in den letzten Jahren ihre Ferienplanung verbessert und überbrücken die Engpässe im Sommer mit dem eigenen Personal. Dafür bieten heute vermehrt kleinere und mittlere Unternehmen Ferienjobs an. Von Erdbeersetzlingen zusammenstellen, über Ferienbegleitung von behinderten Menschen bis hin zu Mithilfe in einer Tauchschule ist so ziemlich alles dabei. Die Gründe, warum Firmen Ferienjobs zu vergeben haben, sind genauso vielfältig. Rainer Grob leitet den Elektrobetrieb Novafunk in Luzern und sagt,
dass wir viele Arbeiten haben, die wir schon lange aufgeschoben haben und ich einfach denke, das sollten wir dann einmal machen, wenn wir Zeit haben. Aber da wir ja sowieso nie Zeit haben, habe ich gedacht, dann schauen wir mal, ob wir da irgendeinen Jungen finden, der da etwas Spaß hat, was zu machen.
Pragmatischer sieht es Anita Kaufmann vom Restaurant Eschehalden am Jaunpass. Sie vergibt einen Job.
Dass die jungen Leute auch noch sehen, dass man arbeiten muss.
Zwar gibt es viele interessante Angebote, doch es sind bei weitem zu wenige. Während auf ferienjob.ch derzeit rund 60 Angebote von Firmen zu finden sind, suchen über die gleiche Seite gut 300 Jugendliche einen Job. Wer jetzt noch keinen hat, ist spät dran. Zu spät, sagt Benno Kästli von ferienjob.ch. Deshalb gilt:
Ich persönlich würde im April, Mai bereits beginnen und da würde ich insbesondere in meinem Bekanntenkreis schauen und vor allem so vielen Leuten wie möglich kommunizieren, dass ich einen Ferienjob suche.
Denn ohne Vitamin B ist es noch viel schwieriger, an einen Ferienjob zu kommen. 80% der Jobs gehen meist unter der Hand weg oder die Jugendlichen werden gleich für die nächsten Ferien erneut verpflichtet. Doch von Vitamin B will die 20-jährige Seraina nichts wissen.
Meine eigene Vorstellung ist es eher, weiterzukommen ohne jetzt Vitamin B. Ich will etwas selber können und selber schaffen. Und ich habe ja nicht die Matur gemacht, dass ich dauernd zu meinem Vater oder zu meiner Mutter renne und sage, du hilfst mir jetzt dabei, ich kann das nicht allein.
Aufgeben will die junge Frau nicht. Obwohl sie noch nichts Passendes gefunden hat, will sie weitersuchen und ist zuversichtlich, dass es doch noch klappen wird, ohne Vitamin B.
Der König von Wimbledon ist entthront worden. Roger Federer hat gestern Abend den 5-stündigen Tenniskrimi gegen Rafael Nadal verloren.
Ich weiß nicht, wo ich schlussendlich den Match verloren habe. Es war einfach eine hart umkämpfte Partie und zum Schluss nicht gelangt. Und da ist einfach Frustration jetzt riesig, so nahe kommen einen Grand Slam-Sieg und vor allem hier in Wimbledon. Das ist einfach wirklich hart.
Sagt ein schwer enttäuschter Roger Federer. Stellt sich die Frage, ob Federer in Wimbledon nicht nur das wichtigste Turnier der Welt verloren hat, sondern auch seine langjährige Vormachtstellung als Weltnummer 1 im Tennis. Der ehemalige Tennisstar Jakob Lasek glaubt ja. Marcel Melcher hat mit ihm gesprochen.
Jakob Lasek war vor knapp 20 Jahren die Tennis-Weltnummer 7. Der Schweizer gewann im Doppel das French Open in Paris und vertrat mit Marc Rosse die Schweiz im Davis Cup-Final. Klar habe sein Herz gestern beim dramatischen Final für Federer geschlagen. Lasek habe stark gehofft,
dass der Roger es noch durchbringt das Jahr, aber das, was sich angezeigt hat die letzten Monate, Wochen, dass der Nadal sich verbessert von Tag zu Tag, taktisch und technisch sich verbessert hat, ja, dass die Zeit für ihn da ist und hat verdient gewonnen gestern den Match.
Für Jakob Lasek ist dies nun die Wende an der Tennisweltspitze. Das Finale war zwar äußerst umkämpft, Nadals Sieg sei aber die eigentliche Folge und das Resultat einer Entwicklung der beiden Beteiligten. Jakob Lasek sieht in diesem Jahr den Spanier als klar weltweit stärksten Spieler. Roger Federer habe diese Position verloren.
Das Nummer 1 in der Welt momentan ist klar der Nadal. Mathematisch ist es noch nicht, aber für das Jahr reicht es das schon, sicherlich. Er hat 2 Grand Slam-Titel gewonnen. Der dritte in Australien, der Grand Slam gewonnen hat, ist der Djokovic. Und Roger steht eigentlich mit nichts da.
Kein Grand Slam-Titel nach 3 Turnieren, das kann man nicht schönreden, wenn es um die Nummer 1 der Welt geht. Das Jahr 2008 gehört dem Spanier Rafael Nadal. Jakob Lasek ist denn auch überzeugt, dass sich diese Situation in der Weltrangliste niederschlagen wird, dass Nadal im Herbst die Nummer 1 sein wird. Nächstes Jahr sei es aber durchaus möglich, dass Roger Federer Nadal wieder an der Spitze verdränge. Dafür müsse sich der Schweizer aber nochmals entwickeln, um den jüngeren Nadal und auch Novak Djokovic zu überflügeln.
Es liegt am Roger, aber wird mit denen mithalten. Und ich glaube, er hat die Fähigkeit, sich zu verbessern, er hat die Fähigkeit, besseres Tennis noch spielen. Das wird ja interessant sein, ob er das kann, ob er das will, mit wem und wie wird er das machen.
Die große Enttäuschung, die Federer nach der Niederlage gestern auf dem Center Court gezeigt hat, deutet darauf hin, dass er alles Mögliche für ein Comeback an die Weltspitze tun will.
Marcel Melche.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.